Hallo, Lieben, herzlich willkommen beim Philosophy Club. Es ist mir eine große Ehre, heute einen Special Guest vorzustellen, Dr. Frank Hinkelmann. Frank ist Dozent für Kirchengeschichte, ist ein Experte da drin und es ist richtig cool, ihn bei uns zu haben, weil wir einige Fragen von euch gekriegt haben, die Kirchengeschichte betreffen. Und so ist es richtig cool, Frank, gleich den richtigen Mann zu haben.
Danke dir, Dirk.
Wir fangen gleich mit der allerersten Frage an. Ich glaube, die wird relativ häufig gestellt. Es geht um die Kreuzzüge. Und uns hat jemand geschrieben, der gefragt hat, wird der christliche Glaube nicht durch die Kreuzzüge diskreditiert? Wenn eine Religion so etwas Böse tut, disqualifiziert sie sich nicht dadurch? Also es ist ein typischer Einwand, der auch immer wieder mal von Nichtchristen vorgeworfen wird. Ich möchte gar nicht glauben, weil der christliche Glaube hat was mit den Kreuzzügen zu tun. Die Kreuzzüge waren schlecht und deshalb muss doch der ganze Glaube ja, verwerflich sein. Als Kirchenhistoriker, Frank, was sagst du dazu?
Ja, ich denke, es stimmt natürlich auf jeden Fall. Die Kreuzzüge waren keine Ruhmestat in der Geschichte des Christentums. Trotzdem denke ich, müssen wir sie insgesamt gesehen differenzierter betrachten, als es heute geschieht. Es war jetzt nicht, wie oft dargestellt wird, einfach ein Konflikt zwischen Christen auf der einen Seite und Moslems auf der anderen Seite. Die Fronten liefen ganz verschieden. Ich denke, der andere Aspekt, den wir sehen müssen, ist, was den Westen, die Christenheit im christlichen Abendland sehr erschüttert hat, war, als Jerusalem eingenommen wurde, die Grabeskirche zerstört wurde. Schon damals pilgerten viele Menschen regelmäßig nach Jerusalem und das war ein Schock, dass diese Zentren des christlichen Glaubens zerstört worden waren, erobert worden waren. Und als dann der orthodoxe Patriarch in Konstantinopel die Westkirche um Hilfe bat und der Papst dann einen Aufruf zu einem Kreuzzug zur Befreiung Jerusalems verfasste und erließ, war er wahrscheinlich selbst überrascht auf die Resonanz, die es anfangs stieß. Warum machten Menschen das damals? Warum ließen sie sich darauf ein? Bei einem der Kreuzzüge war der Friedrich Barbarossa dabei, der dann in Kleinasien ertrank. Es war Richard Löwenherz, König von England, dabei. Es war der französische König dabei. Da denkt man, haben die nichts Besseres zu tun gehabt, als jetzt danach Richtung Israel zu ziehen, nach Richtung Jerusalem zu ziehen. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, Menschen wurde versprochen, dass sie einen Ablass erhalten für die Teilnahme am Kreuzzug, die ihre Zeit die sie im Fegefeuer verbringen würden, verkürzen würde, beziehungsweise ihnen wurde die Vergebung ihrer Sünden teilweise versprochen. Das heißt, Menschen haben aus einem geistlichen Anliegen heraus teilweise gehandelt. Da kam sicher auch noch ein Schuss Abenteuerbegeisterung hinzu. Und Menschen damals hatten ja keine Bibel. Sie konnten ja nicht nachlesen, was in der Bibel stand. Und mussten sich darauf verlassen, dass das, was der Pfarrer sagte, dass das, was der Papst sagte, die Bischöfe sagten, dass das richtig ist, dass das dem Evangelium entspricht. Das andere, was wir aber einfach bedenken müssen, ist, schon beim ersten Kreuzzug kam es zu Massakern an christlicher Bevölkerung in Ungarn. Die wollten die Kreuzfahrer nicht mit Lebensmitteln versorgen und wurden niedergemetzelt. Bei einem der späteren Kreuzzüge wollten die Kreuzfahrer von den Schiffern aus Venedig übergesetzt werden. Venedig verlangte dafür allerdings einen guten Preis. Die wollten natürlich auch ihre Geschäfte machen und das Geld hatten die Kreuzfahrer nicht. Sie haben dann in Dalmatien eine Stadt erobert, die Venezianer schon immer gerne haben wollten, haben sie denen gegeben, dafür wurden sie übergesetzt. Das ging, das heißt, die Opfer waren hier Menschen im christlichen Abendland. Und dann, wenn wir die Kreuzzüge selbst uns anschauen, es haben Moslems sowohl auf Seiten der Kreuzfahrer gekämpft, weil es ging ja auch im Heiligen Land hin und her, dass verschiedene arabische Stämme, es kamen dann auch aus dem zentralasiatischen Raum immer wieder neue Volksgruppen hinein, Stämme hinein, die Land eroberten, was bisher arabischen Clans gehörte, Beduinenstämmen gehörte, die vertrieben wurden. Und die waren gar nicht so undankbar und kämpften daher gerne auf Seiten der Westkirche gegen andere islamische Eroberer. Es ist also nicht ganz so schwarz-weiß, wie wir sehen. Trotzdem müssen wir ganz ehrlich sein, es war sicher keine Ruhmestat und es war sicher etwas, was den christlichen Glauben diskreditiert hat.
Also wahrscheinlich liegt so ein bisschen die Wurzel des Übels schon weit vorher, viele Jahrhunderte vorher. Mit Konstantin gab es ja beginnend mit Konstantin die Vermischung zwischen Glaube und Staat. Ansonsten hatten ja eigentlich der Christ oder Christ sieht ja überhaupt keine Möglichkeit, oder der christliche Glaube hat ja eigentlich gar keine Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen, eigene Armeen aufzustellen, eigene Polizei aufzustellen, sondern normalerweise, oder sagen wir es so, wie christlicher Glaube eigentlich im ersten Jahrhundert gelebt war, war es ja, ich sage es mal so, eine persönliche Hingabe zu Jesus Christus, die in einem Umfeld eines Staates ausgelebt war, der nicht christlich geprägt war. Und wahrscheinlich waren, sagen wir so ein bisschen, die Wurzel des Übels schon vorher gelegt worden, oder?
Natürlich, ich denke, du hast absolut recht. Die konstantinische Wende, die erst zu einer Tolerierung des Christentums im Römischen Reich führte und dann 70, 80 Jahre später unter Theodosius zur Ernennung des Christentums als Staatsreligion, führte zu einer Allianz zwischen Kirche und Staat. Das Christentum wurde zu einer Staatskirche. Das heißt, die Regierung, in dem Fall jetzt anfangs der römische Kaiser, später als der Papst seine Macht ausgebaut hatte und auch die Herrscher des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation vermehrt vom Papst auch eingesetzt wurden, um gewisse Dinge durchzusetzen, kommt natürlich diese enge Verbindung, die wir im Neuen Testament gar nicht vorfinden, die wir auch in den ersten drei Jahrhunderten nicht erlebt haben, wo Christen immer eine Minderheit war, wo Christen immer wieder auch mal verfolgt wurden, sehr häufig in Nordafrika, in den römischen Provinzen Nordafrikas, aber unter Diokletian dann auch am Ende des dritten Jahrhunderts. Das sind so Sachen gewesen, die sich dann grundlegend geändert haben und wo plötzlich die Kirche auch die Herrscher einspannte und es zu einer Symbiose kam, die meines Erachtens von meiner Überzeugung her nicht hilfreich war.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein guter Ansatzpunkt, wenn man sagt, man muss die Sachen trennen, was Glaube auf der einen Seite ist und was die Kirche und gewisse Staaten mit dem Glauben gemacht haben. Ich bin natürlich Christ und ich kann meinen eigenen christlichen Glauben verteidigen, aber ich denke, ich sehe da einen realen Kern da drin. Vor allen Dingen, wenn man sich fragt, war die Idee der Kreuzzüge, also war die Idee des Land erobern, Städte erobern, ist das etwas, was an dem christlichen Glaube von vornherein verankert war oder war das eigentlich vom christlichen Glauben fremd? Und wenn ich die Evangelien lese, wenn ich sehe, wie Petrus sich selber verteidigen wollte, dem Sklaven des Hohepriesters das Ohr abgehauen hat und Jesus gesagt hat, steck das Schwert ein. Auf die Art und Weise breitet sich Reich Gottes nicht aus. Da sehe ich eigentlich so, dass das, was der Glaube eigentlich war, gar nicht so gelebt wurde im Mittelalter, wie er eigentlich hätte gelebt werden sollen. Und ich denke, da finde ich immer so diese Frage, wenn man jetzt zum Beispiel fragt, diskreditiert diese oder jene Tat die Religion ja oder nein? Ich denke, man muss dann mal ein bisschen gucken, ist denn die Idee dessen, was ich kritisiere, im eigentlichen Glauben vorhanden, ja oder nein? Also es gibt mal zum Beispiel ein Beispiel, in einer anderen großen Weltreligion ist es so, wenn es um die Frage des Lügens geht, wird eine unterschiedliche Kategorie aufgemacht. Du darfst deinen Glaubensbruder nicht anlügen, aber derjenige, der nicht dein Glaubensbruder ist, den darf man anlügen. Und ich denke, da ist innerhalb der Religion schon sozusagen vom Grundsatz die Lüge als Option eingebaut, was für meinen Blick dann auch den Glaube diskreditiert. Aber wenn ich an die Kreuzzüge gucke und frage, sind die Gewalttaten, sind die militärische Eroberung im eigentlichen Kernglauben des christlichen Glaubens vorhanden oder nicht vorhanden, sehe ich eigentlich genau das Gegenteil, sondern ich sehe eigentlich, dass Christen immer, also ich glaube nicht, dass Christen sich weigern müssen, in der Armee zu dienen, aber Christen waren eigentlich immer diejenigen, und der christliche Glaube beinhaltet nicht militärische oder die Idee, dass man eigene Ziele durch militärische Mittel erreicht, ist dem Glauben eigentlich fremd, oder?
Genau, und ich denke, das hängt auch vor allem damit zusammen, dass der neutestamentliche Bund, das Neue Testament, ist ein Bund Gottes mit Menschen aus verschiedenen Völkern. Im Unterschied zum Alten Testament, wo Israel das Bundesvolk Gottes war, also ein einziges Volk. Im Neuen Testament eben ist es ganz anders. Es sind Menschen aus verschiedenen Völkern. Und die historische Entwicklung, die sich dann aus verschiedensten Gründen ergeben hat, vor allem unter Konstantin und die sich dann im Laufe des westlichen Mittelalters herausgebildet hat, ist meines Erachtens weder jetzt von einem neutestamentlichen Verständnis her zu vertreten und ist dort sicher nicht vorzufinden, noch war sie tatsächlich hilfreich. Aber wiederum, ich denke, wir sollten etwas auch barmherzig sein mit manchen oder mit Christen im Mittelalter, die sich auch für diese Kreuzzüge instrumentalisieren ließen. Wie sollten sie überprüfen, was überhaupt geht? Was sagt die Schrift eigentlich? Was sagt das Neue Testament? Hier waren sie darauf angewiesen, dass ihnen andere richtigen, die wirklichen Antworten gaben. Und von meinem Verständnis war das leider nicht immer der Fall. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, wenn man jetzt auch mal positive Elemente der ganzen, nicht der Kreuzzugsidee, sondern der Kreuzzüge und ihrer Folgen anschauen, dass es zu einem kulturellen Austausch vermehrt jetzt kam zwischen arabischer Kultur und westlicher Kultur. Durch gewisse Orden, Malteserorden, Johanniterorden, kam ein Krankenhauswesen, wurde aufgebaut, was über Jahrhunderte nicht nur Christen, sondern auch Moslems umsorgte und besorgte. Also man kann auch positive Dinge entdecken, ohne dass ich damit das aus dem Weg räumen will, was jetzt vielleicht nicht so gut war.
Super, das waren mega interessante Aspekte, mal von anderen Blickwinkel geguckt. Danke dir, Frank, echt super.
Gerne.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber du hast letzten Sonntag ein Buch verkauft, wo es auch über Kreuzzüge ging. Kannst du dich noch an den Titel dran erinnern oder an den Autor?
Der Mittelalter-Spezialist, Kirchenhistoriker in Paderborn, Lutz von Pattberg, hat ein Buch geschrieben, In Gottes Namen, und greift dort so die 10 häufigsten Vorwürfe auf, die gegen das Christentum erhoben werden und zeigt nach, was waren eigentlich wirklich die historischen Hintergründe. Und ja, ist ein sehr hilfreiches Buch, ist leider vergriffen, ist im Brunnen Verlag erschienen. Es kann sein, dass es, also antiquarisch ist es sicher erhältlich über verschiedene Buchplattformen. Es kann sein, dass demnächst wieder einmal neu aufgelegt wird.
Okay, super, herzlichen Dank. Dann bis später.